Was los? Der neue Podcast der WZ.
Ihr hört den neuen Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch Themen aus der Nachrichtenflut und reden drüber.
Heute mit uns Mimi und Nora. Wir sind die Hälfte des Was-Los-Teams, dazu gehören nämlich auch noch Sandra und Maria.
Letzte Woche haben Sandra und ich über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen. Und Mimi, ich würde sagen, wir gehen rein.
Was los, Nora?
Was los, Mimi?
Nora?
Ja?
Heute machen wir es ein bisschen anders.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin immer bereit.
Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit Speed-Dating.
Okay.
Rubrik Speed-Dating.
Ich fange an.
Okay. Nimm dir den Space. Gönne.
Du hast ja letztens Käse selbst gemacht.
Absolut.
Du kleine DIY-Queen. Dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dein Lieblingskäse?
Diese Frage habe ich mich an dem Tag, als ich Käse selbst gemacht habe, auch ständig gefragt und ich kann mich nicht festlegen. Also ich finde schon so Ricotta und sowas sehr geil. Bin gar nicht so eine Orge Burrata-Maus. Ich finde auch geil, einfach so ein Semmel. Butter, Marmelade und Gouda.
Marmelade. Ich auch geil. Oh, das verstehe ich halt gar geil. Nicht.
Und ich mag halt aber eigentlich auch Hartkäse. Eigentlich mag ich jeden Käse. Kann mich nicht festlegen.
Okay. Was habt ihr aber für Käse gemacht?
Wir haben Ricotta gemacht und Mozzarella.
Wow.
Ja. Und die Molke haben wir getrunken.
Na mit her's, einem Schnaps. Ja. Okay. Nächste Frage.
Mhm.
Wenn du einen Tagesausflug machen würdest, irgendwohin rausfahren, was würdest du machen? Wohin würdest du fahren?
Also wenn jetzt der Sommer kommt, würde ich am liebsten an so einen lustigen See, wo ich mich dann fühle wie in so einem deutschen Film.
Dieser DDR-Film.
Du hast den
Farbfilm vergessen.
einen See, aber jetzt fände ich auch mal so Wandern oder sowas lustig. Also so 1-2 Stunden, damit man nicht zu viel Zeit im Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.
So Semmering oder was?
Na sicher. Fände ich nett. Sollte man mal wieder machen eigentlich. Okay, Mimi, ich habe auch 2 Fragen für dich. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Welche Form der eingelegten Gurke ist deine Lieblings?
Was meinst du, welche Essiggurke? Oder gibt es
also
verschiedene?
Es gibt ja Essiggurken, es gibt Salzgurken, es gibt Honiggurken, es gibt diese kleinen, es gibt die, die so aufgeschnitten sind, da ist dann drinnen
so ein bisschen schwabbelig. Diese so Sandwichgurken so. Mhm. Ich mag am liebsten, glaube ich, so Classic-Essiggurken.
Mhm.
Die kleinen, weil die finde ich einfach lieb und süß.
Mhm. Und knackig.
Genau. Ja, ich glaube. Salzgurke habe ich jetzt einmal gegessen. Check ich auch. Schau, ehrlicherweise, ich finde alle Gurken geil. Ich finde Gurken einfach geil.
So. Verstehe ich.
Und ist auch ein Lieblingssnack von meinem Dackel, by the way.
Echt?
Ja, sie cruncht das dann immer urlieb. Aber nicht eingelegte Gurke, sondern normale Gurken.
Ah.
Also ja, ich würde sagen Essiggurke.
Okay, aber mit einem Geschmack, also sowas wie Chili oder so dabei?
Nein, das ist mir zu ausgefallen. Das brauche ich nicht.
Mhm. Okay, die klassische Essiggurke.
Ja, und auch nicht zu süß.
Mhm.
Ja.
Mhm. Verstehe, okay, danke. Für die ehrliche Antwort. Welche Schneesportart findest du am ikonischsten?
Lustig, dass du fragst. Ich habe nämlich jetzt letztens voll viel drüber nachgedacht. Ich finde Eiskunstlauf sehr ikonisch.
Das ist echt ikonisch.
Das ist so a whole drama einfach. Es ist wie so, als würdest du wie beim Schauspielen zuschauen.
Das stimmt. Das denke ich mir auch eigentlich oft, weil das waren ja gerade die Olympischen Spiele und da hat man ja viele Reels auch reinbekommen.
Ja, ich bekomme das gerade auch voll viel auf TikTok rein.
Mhm.
Und ich glaube, es hat angefangen damit, dass meine Mama gestern mir voll viel erzählt hat. Nämlich ist sie voll der Fan von Alyssa Liu.
Das ist diese Eiskunstläuferin, oder?
Genau, das ist die US-amerikanische Eiskunstläuferin, die jetzt abgesahnt hat bei den Olympischen Winterspielen.
Slay Girl.
Und ich habe sie halt so gefragt, was sie an der so spannend findet. Und die hat wirklich eine crazy Life Story.
Mhm.
Und was ich aber am spannendsten fand so, ist, dass sie wahnsinnig authentisch ist und dass sie uroffen über ihre Struggles und ihre mentale Gesundheit spricht.
Die ist ja auch extrem jung noch, oder?
Die ist 20, hat aber schon Pause gemacht wegen Burnout so. Also da, finde ich, sieht man auch nochmal, was das halt für ein Pressure war.
Mhm.
Sie hat dann halt auch so gesagt, ja, sie war quasi so into Skating, dass sie einfach fast nichts anderes gemacht hat.
Ja.
Und sie wollte einfach wieder leben. Mhm. Was ich voll legit finde mit 16 Jahren.
Ja, sicher.
Auf jeden Fall hat sie dann nach 2 Jahren aber beschlossen, dass sie wieder zurückkommen möchte.
Mhm.
Aber on her own terms. Und ich glaube, das ist das, was sehr viele Leute bestärkt. Weil sie war halt so, niemand sagt mir, was ich zu essen habe oder was ich nicht zu essen habe.
Da ist ja auch eigentlich immer ein Riesenteam dahinter, oder? Also es beginnt ja bei Coaches und so und da ist ja auch, also da steckt ja auch eine Menge Geld und sowas.
Ja, da steckt echt ein großes Team dahinter und ich glaube, das ist ja dann auch nicht so einfach, das so strukturell zu verändern und zu sagen, hey, ihr sagt mir aber nicht, was ich anziehen soll. Ihr sagt mir nicht, welches Lied ich verwenden soll. Sie ist dann echt gekommen und hat gesagt, hey, ich komme zurück, aber nur, wenn das, 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 das. Und das finde ich schon, das finde ich sehr stark.
Ja.
Und es waren jetzt eben die 25. Olympischen Winterspiele in unserem Nachbarland Italia.
Italia.
Und da ist natürlich sonst auch viel abgegangen. Aber bei mir ist echt sehr stark sie hängen geblieben, so Alyssa Liu und ihre Geschichte. Und was ich mich dann gefragt habe, ist so dieses, warum ist es noch so ein Thema, dass man offen über mentale Gesundheit spricht? Und in weiterer Folge halt auch so über andere Themen spricht, die halt tabu in Anführungszeichen sind.
Ich habe das Gefühl, dass generell weiblich gelesene Personen in so Spitzensporten jetzt irgendwie immer mehr oder immer offener über solche Sachen wie so den Zyklus oder sowas sprechen oder beginnen darüber zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass man früher irgendwie so begonnen hat mit, man vergleicht so Männersport und Frauensport und irgendwie muss das auf eine Ebene gehoben werden in der Wichtigkeit und im Können, hat das dann so ein bisschen die Dimensionen verloren, dass es trotzdem andere Voraussetzungen gibt. Also sehr binär jetzt gesprochen, aber dass das jetzt irgendwie gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, finde ich sehr gut.
Ja, ich finde auf jeden Fall spannend einfach auch, dass es halt anscheinend auch funktioniert so. Weil wenn Alyssa Liu halt sagt, hey, ich möchte es so machen, wie ich das möchte, ich möchte auf meine psychische Gesundheit achten und ich trainiere nur so viel, wie ich möchte, dann lehnt sie sich ja voll gegen dieses System auf, was im Leistungssport halt einfach oft vorhanden ist. Einfach dieser Pressure, dieses auch quasi sich so zu knechten und zu schauen, dass man quasi aushält. Und das zeigt halt schon, dass da so ein Shift passiert, langsam. Dass früher mental stark sein quasi wichtig war und geheißen hat, sich nichts anmerken zu lassen. Aber jetzt quasi das anders geframed wird, nämlich, dass man schaut auf seine eigene Gesundheit, dass das quasi dann auch Stärke ist.
Ja, gibt es nicht auch einen Begriff von so, sogar, glaube ich, Eiskunstlaufeltern oder Eislaufeltern, so Eltern, die ihre Kinder so extrem in eine Richtung pushen und quasi du musst ja, wenn die mit 20 schon so enorm erfolgreich ist, dann gibt es ja, müssen da ja so viele Jahre davor dieses harte Training schon passiert sein.
Ja, ich meine, es ist, ich glaube, worauf du vielleicht abzielst, ist dieser Tiger-Mom-Begriff. Den hast du halt gerade bei Asian-Eltern extrem stark. Und das trifft ja auch in dem Fall zu. Und ihr Vater war, glaube ich, auch sehr, davon abgesehen, dass sie selber sehr motiviert war, aber hat dann natürlich auch sehr reingebuttert und wahrscheinlich auch einen gewissen Pressure gemacht. Das heißt, das ist da auf jeden Fall Thema. Du musst ja einfach auch früh beginnen. Zumindest ist es halt einfach Status quo. Sie war ja quasi so ein kleines Wunderkind und eben, sie ist 20 Jahre alt. Also das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre sie jetzt schon, als hätte sie die ganze Karriere hinter sich, aber eben, sie ist halt eigentlich erst so am Beginn. Was ich mich auf jeden Fall gefragt habe und was ich dich auch frage, ist so, glaubst du, dass das vor 10 Jahren irgendwie auch schon so möglich gewesen wäre?
Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Glaube ich wirklich nicht, auch dass man da darüber spricht, weil ich glaube, früher hatte das auch eben sehr viel mit Schwäche zu tun und heute wird das sehr mit Stärke konnotiert und es ist ja auch enorm inspirierend, wenn die da jetzt sogar gewinnt und man weiß, hey, die hat aber davor irgendwie Grenzen gesetzt und hat gesagt, das zeigt ja nochmal mehr, dass sie das wollte und dass da kein Team dahinter ist, das sagt, du musst es jetzt machen oder dass da keine Eltern dahinter sind, weil die sagen, wir haben da schon so viel Geld investiert, which is irgendwie auch zu einem gewissen Punkt fair, aber ich glaube nicht, dass das vor 10 Jahren so möglich gewesen wäre.
Ich finde halt auch so spannend, jetzt quasi gerade auch im Hinblick, dass meine Mutter das halt auch so berührt. Das ist ja auch nochmal eine andere Generation.
Urcool, auch urinspirierend sicher für sie.
Voll, weil sie sich dann halt auch so denkt, boah, wie geil, die macht halt was, was ihr Spaß macht und blüht da halt auf und ist ja auch dann erfolgreich. Und eben allein, dass quasi dann diese Konversation da aufkommt und man dann halt mit Generationen, die vielleicht nicht so aufgeklärt aufgewachsen sind, drüber redet, finde ich schon noch cool. Und das Ding ist halt, dass Elite-Athletinnen wirklich einen erhöhten Stress haben und deswegen auch psychisch belastet sind. Da gibt's einfach auch Studien dazu. Ich habe mir eine Studie rausgesucht aus Amsterdam. Vor 3 Jahren ist die rausgekommen. Und die belegt halt, dass ein hoher Anteil von den Elite-Athletinnen unter psychischen Belastungen leidet. Dass da zum Beispiel auch so Sachen wie Alkoholismus einfach mehr Thema sind. Und dass Verletzungen, also quasi körperliche Auswirkungen, auch direkt im Zusammenhang stehen mit Stress und Schlafprobleme, die ja quasi auch auf die mentale Gesundheit gehen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, eigentlich wäre es da umso wichtiger, über dieses Thema offen zu sprechen und Angebote zu bieten.
Vor allem denke ich mir doch, LeistungssportlerInnen kriegen ja so viel Unterstützung, wenn es um Verletzungen oder sowas, also wenn es um körperliche Verletzungen oder sowas geht, dann müsste das ja auch wirklich drin sein, dass man sagt, hey, die psychische Ebene wird hier auch abgedeckt.
Ja, es kommt auf jeden Fall mehr. Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass das International Olympic Committee, also IOC, auch reagiert drauf. Vor ein paar Jahren, 2024, haben sie einen Plan aufgestellt, der sich eben auf die mentale Gesundheit von AthletInnen fokussiert und da Angebote stellt, die entlasten sollen. Und deswegen gab es bei den heurigen Olympischen Winterspielen auch spezielle Angebote dafür. Zum Beispiel Ruhezonen im Olympischen Dorf, wo auch Leute sind, mit denen du halt quasi sprechen kannst, also so Consultants. Eine 24-Stunden-Hotline, die vertraulich und in 70 Sprachen verfügbar ist. Das heißt, mittlerweile ist das Problem schon so groß oder so präsent genug, dass eben Institutionen wie die IOC auch darauf reagieren.
Ich finde das super, aber irgendwie auch ein bisschen höchste Eisenbahn, oder? Also ist irgendwie arg, dass es erst jetzt so zum Thema wird.
Siehst du das irgendwie so als Fortschritt oder ist es eher mehr so, hätte eh schon längst passieren sollen, so ein bisschen Schadensbegrenzung?
Ich finde, es hätte schon längst passieren sollen und ich finde, es ist halt auch wieder so eine Form von, wie holen wir das Allerbeste aus diesen SportlerInnen raus? Weil es ist ja so ein bisschen so, ah, okay, die Verletzungen, ah, die hat sich jetzt ein Bein verletzt, das haben wir jetzt schon korrigiert. Ah, die hat jetzt auch noch psychisch was, okay, das können wir jetzt auch noch schnell korrigieren, was total wichtig ist.
Das heißt, dass du findest, dass das so ein bisschen diesen Leistungsanspruch noch füttert oder dieses Optimierungsding, meinst du das?
Ja, ich glaube, es ist für mich, hat ein bisschen diesen bitteren Beigeschmack von noch mehr super optimieren und noch mehr alles rausholen.
Ich frage mich halt auch, inwiefern das einfach auch so performativ ist. Ich habe leider jetzt noch nichts herausgefunden, wie das jetzt angekommen ist oder wie das jetzt war, weil das jetzt erst vor ein paar Tagen alles beendet wurde. Ja, das ist auf jeden Fall, also ich bin gespannt, wie das halt irgendwie weitergeht.
Und natürlich ist es auch wichtig, dass man im Rest des Jahres da Angebote stellt.
Und halt nicht nur bei Olympia.
Genau, nicht nur, wenn die Kamera drüber läuft, so hey, hey, schaut doch mal, was wir hier haben, meine 24-Stunden-Hotline. Also, aber wird, nehme ich an, so sein.
Ja.
Wäre sonst sehr kurz gedacht.
Wie gesagt, es gibt einen Plan dahinter, das ist jetzt der Aspekt, den ich halt irgendwie rausgenommen habe. Das Ding ist ja, es ist nicht nur psychische Gesundheit jetzt ein Tabuthema, sondern wie du ja vorher auch erwähnt hast, auch über Menstruation zu sprechen, scheint immer noch so zu sein, als wäre das jetzt was mega Mutiges oder wahnsinnig revolutionär.
Ja, das ist auch was, was bei diesen ganzen Marathonläufen voll oft ist, wenn da Leute ihre Menstruation bekommen, während sie laufen und dann sieht man irgendwie Blut, wenn sie in die Ziellinie laufen, sind alle so, sie war so mutig.
Ja.
Ich denke mal so, was willst du denn tun? Also
voll. Ja, ich meine, es war jetzt eh auch die deutsche Skispringerin Agnes Reisch im Gespräch, weil sie aufgrund ihrer Periode entschieden hat, dass sie halt diesen einen Trainingssprung nicht mehr macht. Und sie sagte dazu, ich habe meine Tage bekommen und bin ängstlich, was, glaube ich, alle Leute checken, die halt regelmäßig bluten. Und sie sagt aber, dass sie halt trotzdem Leistung bringen muss und sagt, man kann ja den Wettkampf nicht nach dem Zyklus aussuchen.
Das wäre irgendwie cool.
Ja, damit sie halt leider recht hat. Aber sie erzählt halt auch, dass in ihrem Team und auch mit den Coaches das auf jeden Fall offen angesprochen wird und auch die Trainingspläne daran angepasst werden. Aber was natürlich sehr bitter ist, ist einfach die Reaktionen, die von außen kommen. Ich möchte gar nicht alles wiedergeben, weil ich glaube, du kennst dich aus, aber es sind halt so Sachen gekommen wie, das ist halt eine Ausrede, es ist peinlich, dann nimm halt die Pille. Und ich frage mich halt schon, also warum löst es das bei Menschen aus?
Vor allem, wieso ist Leuten eigentlich nicht bewusst, dass da wirklich keine Maschine, die ganze Zeit gleich performen kann, dasteht, sondern dass das ein Mensch ist. Ein Mensch mit Zyklus, ein Mensch. Also, warum werden dadurch Leute so getriggert? Das frage ich mich, weil wieso sollte das eine, also auch wenn es eine Ausrede wäre.
Du, ich glaube einfach, dass viele Leute nicht checken, was es halt heißt, einen Zyklus zu haben. Dass das halt einfach ein Zyklus ist, ein Kreislauf, der halt verschiedene Phasen halt hat und verschiedene Phasen durchgeht, die halt dann hormonell beeinflussen, wie viel Energie du hast, wie deine Konzentration funktioniert, wie deine Muskeln funktionieren. Also es ist einfach so, Punkt. In bestimmten Phasen gibt es geringere Belastbarkeiten und deswegen zum Beispiel auch ein höheres Verletzungsrisiko. Das heißt, das hängt ja alles zusammen. Du kannst ja nicht sagen, okay, das ist jetzt eine Sportlerin, aber ihr Zyklus gehört quasi nicht dazu.
Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie Leute auf sowas reagieren, weil das ist ja nichts, was sich jetzt eine Sportlerin, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, ein Riesenteam dahinter steht, die sich jetzt denkt, nach Lust und Laune heute in der Früh sage ich das ab, weil das ist mir zu riskant. Das ist für die bestimmt auch extrem blöd, dass jetzt der Zyklus so ist, dass sie da bei diesem Wettkampf nicht mitmachen kann. Das ist gut überlegt, der ist wahrscheinlich gut abgewogen. Also wie wenig Vertrauen da Leute oft in so etwas haben, finde ich irgendwie immer wieder faszinierend.
Ja, und ich denke mir halt, es ist halt einfach, wenn andere Sachen wären, dann würde es vielleicht nicht so hinterfragt werden. Also das finde ich eben so spannend, dass natürlich, es ist Spitzensport. Es ist klar, dass man da eine gewisse Leistung erbringen muss. Mhm. Es ist klar, dass es irgendwie auch, dass man sich verlassen muss in gewisser Weise darauf, dass der Körper halt funktioniert. Aber so dieses, ich glaube, dieses Bild, was viele Leute haben von, eigentlich sind diese LeistungssportlerInnen wie Maschinen. Sie haben 100% die Kontrolle über ihren Körper und können immer alles geben. Also das stimmt halt einfach so nicht.
Und vor allem hat sowas ja auch längerfristige Folgen. Also wenn ich immer drüber gehe über mein Level und immer darauf irgendwie keine Rücksicht nehme, dann wird das irgendwann mal gesundheitliche Folgen haben. Und wenn es dann vielleicht eine Diagnose gibt, weil du das so lange so gemacht hast, dann werden die Leute vielleicht so, ah, naja, schau. Na, die hat jetzt wie, also, weißt du, ja. Ich meine, das finde ich irgendwie immer so kurz gedacht von Menschen, die da irgendwelche Kommentare loslassen.
Ich finde einfach diesen Kontrast halt so spannend. Ich habe heute erst im Radio gehört, in den Nachrichten, dass die Skifahrerin Lindsay Vonn gerade nach einem Kreuzbandriss auf Reha ist.
Mhm.
Und quasi, das ist eine Nachricht wert und das erwähnen wir und das wird akzeptiert. Während andere Sachen halt, die genauso natürlich sind, tabuisiert oder diskutiert werden, eben wie Periode, hormonelle Schwankungen, emotionale Belastung. Und das finde ich halt so spannend, weil Verletzung oder körperliche Verletzung dann irgendwie sowas ist, was quasi so zum Sport dazugehört.
Mhm.
Aber Menstruation irgendwie sehr privat ist.
Vor allem, Menstruation ist ja der Grund, dass es uns alle gibt. Also weißt du, ich meine, das ist irgendwie immer so, was ist los mit euch?
Ja.
Wie kann man das nicht so bedenken? Und bei so coolen Sportverletzungen, das ist immer so, boah, hast du das gesehen, die hat alles gegeben und da ist das Kreuzband gerissen, das hat man gehört. Das ist dann irgendwie immer so voll positiv, wird das bewertet. Aber wenn jemand Rücksicht auf seinen Körper nimmt, bevor es zu spät ist, ist das so, was für eine Schwachstelle.
Aber warum glaubst du, dass halt das eine als professionell geframed wird und das andere vielleicht ein bisschen wie so eine Ausrede?
Ich glaube, das hat schon sehr viel mit der Leistungsgesellschaft zu tun. Eben weil die eine ist über ihre Grenzen gegangen und die andere macht diesen Schritt davor noch zurück, obwohl ich, wie gesagt, glaube, dass die schon weitaus über ihre Grenzen gegangen ist oder geht und das sehr gut überlegt sein wird. Oder was glaubst du?
Ich weiß es nicht. Es beschäftigt mich auf jeden Fall. Und das ist eben das, was jetzt so von den Olympischen Winterspielen bei mir nachhalt, dass du eben zwei Entwicklungen siehst. Einerseits siehst du eben, wie AthletInnen mehr und offener über ihre mentale Gesundheit sprechen und auch offener über ihre Körper. Und beides ist ja komplett legit und natürlich so.
Mhm.
Aber beides wird trotzdem immer noch anders bewertet als jetzt klassische Sportverletzungen, eben wie ein Kreuzbandriss.
Mhm.
Und eben für mich ist vielleicht nicht so die Frage, ob Frauen überhaupt darüber sprechen dürfen, sondern warum das halt immer noch so irritiert.
Ja, und ich bin vor allem sehr gespannt, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickeln wird. Ob das jetzt wirklich immer mehr Thema, ob das jetzt so ein bisschen Ausreißer sind und wie das auch auf uns als ZuseherInnen irgendwie einen Unterschied macht.
Ja, wenn ihr euch da mehr reinlesen wollt, wir haben euch die wichtigsten Infos und Links in die Shownotes gepackt.
Liebe Mimi, in unserer neuen Rubrik Algorithmus What the Fuck geht es ja immer wieder darum, was in unseren Feeds aufpoppt und wir versuchen das immer ein bisschen einzuordnen. Also in den letzten Wochen ist mir etwas aufgefallen und das würde ich jetzt sehr gerne mit dir teilen.
Ich bin gespannt.
Algorithmus.
Algorithmus. What the Fuck.
What the Fuck.
Ja, ich chille auf Instagram bei den Reels und...
Ja, ich bin ein Boomer.
Ja, jetzt ist es raus. Und ich kriege da oft solche Reels, so Relationship Goals, That's Us. Kennst du das so, die That's Us? Und dann sind zum Beispiel so zwei kleine Gänse, die sich so ein Bussi geben oder so zwei kleine Froschis und die halten
so
Hände.
So That's Us in Another Universe.
Ja, genau.
So. Ja, echt voll.
Ja, ist extrem süß, aber ich habe jetzt immer öfter so Videos bekommen. Man sieht einen erwachsenen, älteren Mann, vielleicht so um die 50, 60. Und dann ist ein kleines Baby, das hängt zum Beispiel so dran an ihm. Das könnte jetzt zum Beispiel das Enkelkind sein. Es könnte zum Beispiel das Kind sein. Und da steht dann so, this is me and my boyfriend when he says I have to wake up oder sowas. Also es sind so ganz komische Machtverhältnisse, die da erklärt werden. Und ich finde, in Zeiten, wo Epstein gerade sehr poppt in unseren News, finde ich das einfach nur schlimm.
Okay, ganz kurz. Rewind. Das heißt, du siehst immer wieder Reels, wo es um Relationships geht.
Genau. Die finde ich auch sehr oft sehr süß und sehr irgendwie nah an der Realität.
Aber das ist jetzt quasi was anderes. Und dann siehst du manchmal Reels, wo alte Männer mit Babys, Kindern sind.
Also weißt du, es ist so
aufgeht. Was ist das für eine, also wie ist die Situation? Sind die einfach so...
Da hängt zum Beispiel ein kleines Baby am Rücken vom erwachsenen Mann oder so.
Okay, und das ist vielleicht, wie so Huckepack oder irgendwie.
Ja, wie so Huckepack. Das könnte zum Beispiel ein Video sein von, also sagen wir, ich würde so ein Reel produzieren, dann wäre das vielleicht so mein Opa und ich als Baby. Und dann würde ich da so bei ihm chillen. Und dann ist aber die Caption zum Beispiel so, mein Boyfriend, wenn ich nicht die Snacks kriege, die ich mir wünsche.
Okay, das heißt... Aber Entschuldige, ich muss das, dass ich das so durchkomme. Das muss ich mal verkraften. Das heißt, auf den ersten Blick würde man davon ausgehen, hey, das ist jetzt ein Opa mit seinem Enkel.
Genau.
Und man würde sich gar nicht denken, dass es jetzt irgendwas mit genau, romantic relationships zu tun hat, sondern halt mit Familie oder so.
Genau, zum Beispiel.
Und dann steht aber das...
Dann stellt es aber diesen Bezug her, wenn dann zum Beispiel so, da werden ja immer so Situationen kreiert. Mhm. So zum Beispiel so, wenn ich meine Periode habe und meine Snacks will und mein Boyfriend kauft
das
mir.
Das heißt, sie, das Baby ist dann quasi die Freundin.
Genau.
Die sich wie ein Kind verhält oder was auch immer.
Mhm. Oder so lacht und so, hehehehe. Oder
und,
so.
Und, okay. Aber in bestimmten Situationen.
Ja.
Hä, Nora?
Und ich finde das sehr schwierig und ich finde es auch sehr schlimm.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was, aber was steht da so? Also hast du mal in die Kommentare mal so geschaut, was da so abgeht?
Da taggen halt Leute ihre PartnerInnen.
Und sind so, ah, Schatz, das bist du.
Ja. Und dann steht da so, him and her oder so.
Weißt du was, ich denke mal halt so, keine Ahnung.
Weißt du, ich finde, es gibt so echt lustige, süße Situationen, eben wenn ich so kleine, da bin sogar ich für so kleine Tierchen on, ja? Oder so lustige Malereien oder sowas, ja? Oder da gibt es ja oft wirklich so Situationen im Leben, wo du sagen kannst, haha, das sind so wir.
Ja, ja. Zum Beispiel auch ein Plastiksackerl, mit dem ich mehr relaten kann als mit einem kleinen Kind.
Also, zum Beispiel das Plastiksackerl und du, ja.
Okay.
Und das finde ich einfach nur weird.
Also wirklich, Algorithmus, what the fuck, Nora?
Ja,
was
natürlich.
Geht da ab? Ich glaube, ich muss dir ein paar Videos schicken.
Bitte.
Ich kann nicht mehr. Und wie du vorher jetzt auch kurz angeschnitten hast, in Zeiten, wo Epstein gerade so präsent sind, denke ich mal so, Leute, seid ihr gegen die Wand gefahren? Das finde ich schon loco.
Absolut.
Stelle ich ein großes Fragezeichen dahinter?
Stelle ich auch, weil ich glaube, da wurde sich davor nicht viel gedacht. Das ist einfach so haha cute.
Mhm.
Aber es sind einfach, es schwingt was ganz Eigenartiges mit und es macht mit mir auch was ganz Eigenartiges. Und natürlich ist der Algorithmus ein Hund, weil wir wissen, je länger wir dann draufbleiben und uns denken, what the fuck, jetzt schau ich mir die Kommentare mal alle ganz genau an.
Ich zeig dir an.
Dann geht's aber richtig los.
Vor allem, weißt du, ich check schon, weißt du, Verniedlichung. Was sagt dann mal?
Manchmal will man sich auch in einer Relationship, also beide, das ist ganz geschlechterunabhängig, finde ich.
Aber jetzt frage ich mich schon, ob ich jemals irgendwen wieder Baby nennen werde.
Und damit gehen wir raus. Schönes Ende.
Nora, danke für diese Verstörung zum Ende.
Ich danke dir für die schönen Fakten, die du mir gegeben hast.
Es war sehr schön mit dir, wie immer.
Wir machen uns jetzt langsam auf den Weg, weil für uns heißt es heute Podcast-Nacht.
Ja, alle, die sich rechtzeitig Tickets gecheckt haben oder vielleicht noch schnell zur Abendkasse rasen wollen, die werden uns heute Abend sehen.
Genau, wir sind im schönen 4. Wiener Gemeindebezirk bei der Missing Link Podcast-Nacht.
See you und ansonsten hören wir euch nächste Woche. Lasst uns gerne 5 Sterne da, Kommentare, schreibt uns. Wir freuen uns über euer Feedback.
Und schicken euch ein Bussi. Auf Wiederhören.
Ciao.